BR Heimat lesen.
Herzlich willkommen am Sonntagabend zu einer neuen Ausgabe von Heimat lesen, begrüßt Sie Stefan Semhoff. Ein Reiseschriftsteller beschäftigt uns heute, Gustav Adolf von Heringen. Im Jahr 1800 geboren nahe Mühlhausen in Thüringen, studierte der junge Adelige Rechtswissenschaften, wurde Kammerjunker, herzoglicher Bibliothekar, Regierungsrat und Kammerherr am Herzogshof in Coburg. Als Vertrauter der Prinzen Ferdinand und Albert begleitete er seine Dienstherren auf Reisen nach Portugal und England und machte bald als Reiseschriftsteller von sich reden. Reisebilder aus Süddeutschland und der Schweiz, Novellen und historiografische Romane machten ihn zu einem der meistgelesenen Literaten des Biedermeier. Der historisch-romantische Erzählerblick kennzeichnet auch seine topografischen Ortsporträts, die 1840 Eingang gefunden haben in die Buchreihe »Das malerische und romantische Deutschland«. 1851 verstarb der Autor, der als ein Pionier der Reiseführerliteratur gilt. Gute Unterhaltung jetzt also mit Gustav Adolf von Heringen und seinen Impressionen unter dem Titel »Wanderungen durch Franken«. Es liest Christian Jungwirth.
Ein reizender Weg, unmittelbar am Strom hin, führt von hier über Mainstockheim, in welchem Dorf ein ansehnliches Schloss, ehemaliger Ebracher Prälatenhof, sich befindet, nach Kitzingen, 2 Stunden von Dettelbach. Das Maintal wird immer lieblicher, immer reicher, immer entzückender. Stundenlang Weinberge von schönen Formen, Schloss an Schloss, Dorf an Dorf, Städtchen an Städtchen. Dem Anschein nach sollte man glauben, Wohlstand, Reichtum und Überfluss haben sich in diese glückliche Gegend geflüchtet. Kitzingen, schon weit sichtbar, streckt eine schöne steinerne Brücke über den Strom und ist eine wahre Perle von Städtchen. Wein und Bier, das Bier, das hier gebraut wird, ist vortrefflich und geht weit ins Ausland. Überhaupt Handel und Verkehr haben seine Einwohner bereichert und die Bethmanns und die Rothschilds darunter, deren es in der Tat nicht wenige gibt, haben viel zur Verschönerung der Stadt beigetragen. Überall erheben sich große, elegante Häuser mit Comptoirs, Kaufleute mit London-Mienen sitzen darin und der junge Dandy der Handelswelt ist in solcher Anzahl vorhanden, dass man glauben könnte, wenigstens in Frankfurt zu sein. Ist nun die City Kitzingens oder der untere, dem Fluss zugeneigte Teil der Stadt von handeltreibendem Gewühl erfüllt, so herrscht dagegen im oberen, im Westende, die erhabene Ruhe der Spekulation. Genug, es gibt nur ein Kitzingen. Den Ursprung seines Namens weist die naive Chronik folgendermaßen nach. Bruscius in seiner Monasteriologia meldet, dass zu Zeiten Kaisers Henrike II. Allda nur ein Dorf namens Gottfeld gestanden, so hernach von einem königlichen Schafhirten, Kitz genannt, diesen Namen bekommen habe. Edler Kitz, für dieses Erbe danken dir späte Geschlechter. Wir sind im Begriff, gutmütig zu lächeln, als wir am Zeughaus, dem sogenannten Leidenhof, vorübergehen und hier plötzlich ernst, mehr als ernst, wehmütig und traurig werden. Etwas Entsetzliches geschah in diesem Hof, etwas so Furchtbares, dass unser Blut bei der bloßen Vorstellung davon erstarrt. Markgraf Kasimir nämlich, der Herr der ermordeten Pagen, geriet außer sich vor Zorn, als er deren Tod erfuhr. Er war ein Mann noch in den Jahren der Leidenschaften und von wild aufbrausendem Gemüt. Habsüchtig, fürstenstolz bis zum Übermaß, griff die Empörung der Bauern ihn in den tiefsten Tiefen seiner Seele an und er gelobte ihnen unauslöschliche Rache. Zog Bischof Konrad 30 Tage lang mit dem Scharfrichter durch sein Land und ließ Köpfe abhauen, wo er hinkam, so war er doch noch ein Engel des Erbarmens, ein Vater der Gnade im Vergleich zu Kasimir, als dieser wieder zu strafen Macht hatte. Aus der Schlacht von Königshofen kommend, zog er mit starker Begleitung von Kriegstruppen und einer Menge von Gefangenen nach Kitzingen, das seit dem Jahre 1443 vom Hochstift in Ansbach verpfändet und mithin seiner Landeshoheit unterworfen war. Und es war an einem Morgen, die Sonne schien hell und warm, als der Hof des damaligen Amtshauses, wo der Markgraf mit seiner Beischläferin residierte, seine Zugänge öffnete und Trompetengeschmetter die Neugierigen herbeirief, die sich auch bereits in großer Anzahl eingefunden hatten und nur auf diesen Augenblick warteten. Bewaffnete Reisige waren aufgestellt im Hof, und in dessen Mitte erhob sich ein niedriges Gerüst, mit nacktarmigen Männern besetzt und mit allerlei schauerlichen Instrumenten, welche noch schauerlicher aussahen als diese. Ein Block zeigte sich mit darauf eingehacktem, glänzendem Beil. Da zeigten sich Stühle von unheilkündender Gestalt, Zangen, Messer, und an dem einen Ende des weitläufigen Gerüsts wirbelte der Rauch eines Feuers auf, das Knaben anbliesen und unterhielten. Ängstliche Stille herrschte unter dem herandrängenden Volk. Zaghafte Spannung lag auf allen Gesichtern und die Herzen schlugen kaum. Nur der Markgraf im Schloss blickte heiterer um sich, als es seit langem geschehen war. Seine Lippen, in der vergangenen Zeit oft so fest, so zürnend, so ingrimmig geschlossen, öffneten sich zum Lächeln und zeigten anmutsvoll eine Reihe blendender Zähne. Sein schwarzes Auge sprühte vor Glut. Aber es war nicht die Glut ungestillten Verlangens, sondern das sanfte Feuer einer befriedigten Seele, die sich ihres Glückes bewusst wird. Seine Hand, soeben erst in der Schlacht eisern und ein Schrecken der Feinde, ruhte weich und zärtlich in den Händen seines Kebsweibes, das leise zitterte. Kasimir war schön und ein Liebling der Weiber, aber keiner treu. »Warum so bleich, Hildegard?« sagte er. »Geh, du bist eine kleine Närrin. Zieh noch das rosenfarbene Band durch dein Haar, das ich so wohl leiden mag. Du weißt es. Und hast es vergessen?« »Nicht vergessen«, entgegnete die Dame schüchtern, »aber mir fehlte heute die Lust, mich zu schmücken. Das Hämmern der Zimmerleute im Hof seit gestern Abend stört meine Ruhe, weil ich weiß, woran sie bauten. Und der heutige Morgen nun vollends. Sein schönstes Sonnenlicht beengt mir das Herz. Nein, Kasimir, verlangt nicht, dass ich mich schmücke. Wie gesagt, eine kleine Närrin bist du, aber eine anmutige doch. Komm, küss mich, Hildegard. Mir ist so wohl wie dem Durstigen, der soeben den Rand des Kelchs an seine Lippen setzt. Habe ich nicht danach gedürstet, mich an diesem Bluthunden zu rächen bei Tag und bei Nacht? Habe ich Ruhe gehabt seit einem Jahr vor Ingrimm und Schmerz? Sind sie nicht die Geier, die an meinem Leben nagten, die Wölfe, die in meine Hürde brachen? Und jetzt liegt dieser Geier mit gebrochenen Fittichen vor mir und dieser Wolf heult im Fußeisen. Dessen sollte ich mich nicht freuen? Ich bin glücklich, Hildegard, und will, dass ihr es auch seid. Hildegard zog die Hand ihres Gebieters an ihre Lippen und sank dann vor ihm auf die Knie. »Gnade, Herr Markgraf«, sagte sie zitternd, »Gnade für die Unglücklichen. Oh, seid mild und barmherzig und lasst das Furchtbare nicht geschehen.« »Weib«, rief der Markgraf mit Zügen, die sich verfinsterten, »ich flehe dich um Gnade an, mein Kasimir. Oh, verweigere sie mir nicht, teurer Mann. Erhöre mein Flehen.« Und die weichherzige Buhlerin umfasste seine Füße und vergoss einen Strom von Tränen und bot alles auf, um den harten Sinn ihres fürstlichen Geliebten zu erweichen. Aber es war umsonst. »Habt ihr vergessen«, sagte der Markgraf, »dass die Mörder meiner Edelknaben unter den Gefangenen sind, die Anführer der schwarzen Rotte, Luft und Klunk? Sie haben das Verbrechen gesehen und nicht verhindert. Darum sollen sie aufhören zu sehen.« »Ich will nicht an ihr elendes Leben, aber an ihre Augen. Mein Richterschwert ist für bessere Köpfe geschliffen. Fort! Geht in euer Gemach, das nach dem Garten hinausschaut, wenn ihr das Gewinsel armer Sünder nicht hören könnt.« Und es hob bald darauf an. 9 Bürger des Städtchens machten den Anfang des Strafgerichts auf der Blutbühne im Amtshof. Sie wurden einer nach dem anderen geköpft, als wäre es eine Kleinigkeit. Aber was dann folgte, war bei weitem Ärger. Die Henkerburschen bliesen frisch in das Feuer, die Eisen glühten und 124 gesunde Augen wurden damit geblendet. Hände wurden auf dem Block von ihren Armen getrennt, Finger von den Händen. Die Zunge selbst in ihrer heiligen Wohnung war nicht mehr sicher. Gewinsel, Geheul und Gebrüll schwellte wie eine wachsende Flut über das atemlose Städtchen. So hatte es denn doch auch einst seinen tragischen Augenblick, welcher Ursache ist, dass die Muse der Geschichte einen Moment lang bei ihm verweilt, was vielleicht sonst nicht geschehen sein würde, denn ihr goldener Griffel, der Rom und Athen so oft und so gern schrieb, dass er Übung darin bekam, scheint sich gegen das Wort Kitzingen zu sträuben. Daran ist aber niemand schuld als der königliche Schafhirte, der seinen Namen bei den Göttern verantworten mag. Verlassen wir Kitzingen und folgen unserem alten Führer, dem Strom. Er leitet uns zwischen seinen immer prächtiger sich gestaltenden Weinbergen hin, an deren Fuß, wo ihre geharnischten Wächter, Städte und Flecken liegen. Sulzfeld, der reichste Ort, an den wir stoßen, ist ein Marktflecken mit 10 Türmen, Toren und Mauern. Ein kleiner, borstiger, an das Ufer gelagerter Igel. Markt Steffel hat ein moderneres Ansehen und helle, offene, freundliche Häuser. Hierauf folgt, abermals in einer Biegung des Tals sehr malerisch und angenehm gelegen, ein kleines Städtchen Nürnberg. Ein Städtchen voll massiver Paläste, wahrhaft opulent gebaut, mit einem Hafen, in dem ein buntes, zweimastiges Schiff liegt, und einem Hafenkai. Welche Türme erheben sich dort auf dem anderen Ufer des Stroms? Sollte es Würzburg schon sein? Nicht doch. Es ist doch nur die Stadt Frickenhausen. Eine Stadt grüßt hier die andere. Die Beschlüsse des Senats von Markt Steffel an das Stadttor geheftet, könnte der Turmwächter von Markt Breit mit einer guten Brille bewaffnet lesen. Die Stundenschläge der Kathedrale von Markt Breit vernimmt ein Frickenhausener Ohr, wenn es gen Osten lauscht. Und wendet es sich gen Westen, so vernimmt es das Getöse einer anderen, viel getürmten Schwesterstadt, deren Name an die erhabensten Dinge erinnert. An den Göttervater erinnert er, welcher einst die schöne Jungfrau Europa entführte, an ein Wesen, dessen Bild von Gold geformt Völker anbeteten, an die majestätischen und blutigen Spiele von Spanien und an jene gewaltige Kraft, die ihren Sitz im Genick erwählte und von den Poeten zum Sinnbild physischer Stärke aufgestellt wurde. Aber zugleich auch an die Geduld der Engel, die alles trägt und alles erduldet und alles vergibt, an eine grenzenlose Ausdauer beim bescheidensten Anspruch an Raum im Reich der Gedanken. Ach, und noch an viele, viele andere Tugenden. Hätte dein Name, O Ochsenfurt, kein weiteres Verdienst, als die Seele leicht und kunstlos an diese Vorzüge zu mahnen und die treue, ehrwürdige Tiergestalt, welche sie alle in sich vereinigt, zur Hinnahme des ihr gebührenden Dankes vor unser geistiges Auge zu führen, so würde schon dies seinen Klang adeln, über den ein herzloser Spötter wohl gar ein wenig die Lippen verzieht. Wir wollen nicht unter die Letzteren gezählt werden, sondern ganz ernsthaft versichern, dass deine Lage reizend ist, dass du eine schöne Brücke aus Stein über deinen Strom gebaut hast, der, indem er unter deinen Mauern dahinfließt, denn auch Flüsse sind Schelme, ein horazisches Liedchen zwischen den Zähnen murmelt. Und welche Vaterlandsliebe deinen Söhnen innewohnt, beweist Folgendes. Unter dem Heer Konradins von Schwaben befand sich ein Ochsenfurter. Dies war kein Unglück für das Heer, es war aber, wie bekannt, so unglücklich, geschlagen zu werden. Und als nun König Konrad ihn gefangen und in seiner Feinde Gewalt war, da sammelte der Ochsenfurter das bestürzte und zerstreute Heer um sich und sagte ihm, er sei sein König. Lichtbraune Locken flossen von seinem Haupt, blühend war sein Antlitz, hoch und adlig seine Gestalt, und er sah König Konrad ihn ähnlich wie ein Bruder dem andern. Das Heer aber glaubte ihm, stellte ihn an seine Spitze und ließ sich von ihm glücklich durch Welschland über die Alpen zurückführen. Und als er es soweit hatte, als Tausende ihm gehorchten und jeder seine Gebote befolgte, da trat er eines Tages vor die Reihen seiner Krieger, des blanken Harnisches entkleidet, ein Schurzfell um den Leib und in der Hand statt des Schwertes einen mächtigen Hammer. »Genossen«, sprach er, »ich bin nicht euer König, der, wie mir sichere Kunde geworden ist, zu Neapel auf der Henkerbühne geblutet hat. Ich bin eines Schmiedes Sohn aus Ochsenfurt. Glücklich habe ich eure zerstreuten Massen gesammelt und euch heimgeführt in das Vaterland. Nun zieht es mich in die Heimat. Am Mainstrom ist sie gelegen, zwischen köstlichen Rebenbergen, ein kleines, aber ein trautes Städtlein mit vielen spitzigen Türmen. Lebt wohl!« Und da ging er, wie seine Krieger auch flehten, dass er bei ihnen bleiben möge. Gen Ochsenfurt zog er und wurde dort ein tüchtiger Schmied. Und wenn sein Hammer niederfiel auf den tönenden Amboss und die Funken aus der Esse lustig sprühten, da tönte und sprühte es von blutigen, schönen und glänzenden Erinnerungen um den fleißigen Schmied. Der blanke Harnisch, den er einst getragen, das Schwert, das er geführt hatte, die schönen königlichen Augen des unglücklichen Konradin, den seinigen so ähnlich glänzten und leuchteten zuweilen durch seine Seele. Dann soll es geschehen sein, doch selten nur, dass er den Hammer ruhen ließ auf kurze Augenblicke, tief aufatmete und mit der berußten Hand über die Stirn fuhr. Aber das gab sich alles mit der Zeit. Er vergaß den italienischen Himmel, das Glänzen seines Harnischs und die Augen seines königlichen Herrn. Dagegen nahm er eine Ochsenfurterin zum Weib und lebte mit ihr lange und zeugte mit ihr viele Kinder. Ochsenfurt, du hast eine Schwester in Großbritannien, aber man sagt, dass ihr in geringem Verkehr miteinander steht. Die Britin ist vornehmer als du und lebt auf einem größeren Fuß, was nicht zu verwundern ist, denn England ist vornehmer als Deutschland und lebt auf größeren Füßen. Haben wir zu lange bei dir verweilt, edle Mainstadt, so entschuldige das dein eigentümlicher Zauber. Wir eilen jetzt nach der einstigen Hauptstadt von ganz Franken, jetzt nur von Unterfranken, nach Würzburg. Die Straße von Ochsenfurt geht auf dem rechten Mainufer dahin und der Fluss, nachdem er so lange eine südliche und westliche Richtung genommen hat, wendet sich plötzlich gleich hinter Klein-Ochsenfurt, einem Dorf in der Nähe der Stadt dieses Namens, nach Norden, gleichsam als strebe er, erschreckt von irgendeinem Spiegelbild, das seine Wellen vielleicht soeben empfangen haben, wieder umzukehren nach seinem Ursprung. Indessen beruhigt er sich später und findet seinen westlichen Lauf wieder. Über Sommerhausen, Eibelstadt und Randersacker nähern wir uns dem weiten und anmutigen Talkessel, aus dem eine schöne Turmspitze neben der anderen prächtig auftaucht. Weithin schon leuchtete die majestätische Bischofsburg auf dem Felsenberg thronend, an dessen Fuß die Traube des Leistenweins von der Sonne gekocht wird. Die Zinnen langgedehnter Paläste entwickeln sich aus der Masse der Stadt. Wir sehen den Strom mit Fahrzeugen bedeckt sie teilen und in zwei ungleiche Hälften zerreißen und wandern in die stattliche, von St. Kilian beschützte Herbipolis ein. Würzburg mit 22.000 bis 24.000 Einwohnern kann nicht eine schöne Stadt im modernen Sinn, aber wohl eine prächtige genannt werden. Nur wenige seiner Straßen sind breit und lang, aber belebt, geräuschvoll, von hohen steinernen Häusern gebildet und die Menge von Kirchen mit ihren Türmen, die große Anzahl von öffentlichen Gebäuden, Domherrenhöfen, ehemaligen Klöstern und Stiften, der grandiose Palast, die Residenz mit ihren Umgebungen, die zurückgelassenen Spuren einer langen Reihe von Herrschern, welche zugleich Fürsten der Reiche waren, verleihen ihm etwas Imposantes, Edles und den Stempel von historischer Größe. Die Stadt ist mit Wall und Mauer umgeben und wird in vier Viertel und ebenso viele Vorstädte geteilt. Eine schöne steinerne Brücke führt über den Strom, auf deren Balustraden kolossale Bildsäulen von Heiligen stehen. 400 Fuß hoch erhebt sich der felsige Berg über der Stadt, worauf der Marienberg oder der Frauenberg ruht, die jetzige Zitadelle und ehemals feste Burg der Bischöfe. Der Besuch dieser Burg, natürlich eine der weitläufigsten und prächtigsten in Franken, wird nur auf besondere Bewilligung des Stadtkommandanten durch eine von ihm ausgestellte Karte erteilt. Wachtposten an Wachtposten, Tor an Tor, Felsengang an Felsengang passiert der mit einer solchen Karte versehene, bis er endlich die Hauptwache im äußeren Hof des Schlosses erreicht, wo ihm dann der wachhabende Offizier einen Führer durch das Innere und auf die verschiedenen Basteien und Wälle in der Person eines Korporals oder Sergeanten mitgibt. Die Mühe dieses Unternehmens wird durch die herrliche Aussicht von den Wällen und aus den Fenstern des Schlosses reichlich belohnt. Da liegt sie tief unten, die reiche Stadt mit ihren Münstern und Domen, eine Residenzstadt des Katholizismus, das deutsche Bologna, wenn München unser Rom ist. Da liegt sie mit ihrer blühenden Gegenwart, mit ihrer reichen Vergangenheit, unter dem milden Himmel ihres Glaubens und dem Kranz ihrer Weinberge. Sie hat niemals gesündigt, denn sie sieht so glücklich aus, obgleich sie und diese Burg öfter miteinander zerfallen waren, oft hartnäckig, blutig, denn die alte Schwätzerin-Geschichte vergisst ja nichts und flüstert immerfort die alten Märchen in das Ohr jeder neuen Generation. Wie schön der Dom mit seinen 4 Türmen emporragt. Er ist so alt wie das Bistum, dessen 1000-jährige Existenz er überlebt hat und das der heilige Bonifatius gründete. Viele Kunstwerke, Epitaphien, Gemälde und Altäre enthält er, und früher war er sogar die Vorratskammer unsäglicher Reichtümer. Das bischöfliche Begräbnis befindet sich darin, und im vorigen Jahrhundert wurde noch eine herrliche Begräbniskapelle von schwarzem Marmor durch Bischof Graf von Schönborn drangebaut. Links von der Kathedrale, unweit davon, erhebt sich das neue Münster zu St. Salvator, in dessen Umfang die Gebeine des Frankenapostels St. Kilian ruhen. Die Hauger Kirche mit ihrer hohen Kuppel, die der von St. Peter in Rom nachgebildet ist, die Universitätskirche mit ihrem als Sternwarte benutzten majestätischen Turm, der noch reichere und schönere der Ritter- oder Marienkapelle und noch viele andere Türme und hervorragende Gebäude schmücken die Mainmetropole. Ein langer und prachtvoller Palast, einer der schönsten Europas, zieht seine erhabenen Linien am östlichen Teil der Stadt hin. Es ist die neue Residenz, welche nach dem Muster des Schlosses von Versailles in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erbaut wurde. Wer Muße dazu hat, versäume nicht, das Innere dieses Palastes zu sehen. Besonders prachtvoll ist seine untere, auf sehr hohen Marmorsäulen ruhende, mit Decken und Wandgemälden verzierte Treppenhalle. Darunter befinden sich die ehemaligen bischöflichen Keller, Labyrinthe von Gewölben mit unermesslichen Weinvorräten. Das große, reich dotierte Julius-Hospital, vom Bischof Julius 1576 erbaut und gegründet, ist bekannt als eine der ersten Wohltätigkeitsanstalten von ganz Deutschland. Es hat Raum für 400 Personen beiderlei Geschlechts und enthält innerhalb seiner weitläufigen Gebäude, die einen schönen, länglich viereckigen, mit 2 Springbrunnen verzierten Hof einschließen, außer den Wohnungen des Oberaufsehers, der Beamten, der Ärzte, der Chirurgen, Handwerker, Diener und Krankenwärter, einen anatomischen Saal, ein Entbindungs- und ein Irrenhaus, eine Kirche, eine besondere Mühle, einen botanischen Garten. Das heißt, alles, was mittelbar oder unmittelbar dazu beitragen kann, die Gebrechen leidender Menschen zu erleichtern oder zu heilen. Der ganze Umfang der wohltätigen und herrlichen Anstalt dürfte mit dem mancher kleiner Stadt den Vergleich aushalten. Außer diesem Hospital sollen sich noch 15 andere, kleinere in der Stadt befinden. Wir erwähnen ferner die 1587 gestiftete Universität, die 400 bis 500 Studenten zählt, eine prächtige, von Bischof Philipp von Greifenklau gegründete Bibliothek und ein theologisches Seminar mit sehr reichen Einkünften besitzt. Das Gymnasium, ein polytechnisches und ein musikalisches Institut und ein sehr schönes Lokal zu gesellschaftlichen Zusammenkünften der höheren Stände, das Museum. Beinahe 12 Jahrhunderte hindurch war Würzburg Haupt- und Residenzstadt regierender Herren. Und erst im Jahre 1813 gab es diese Eigenschaft auf, als der Großherzog Ferdinand von Toskana in seine italienischen Staaten zurückkehrte. Während dieses langen Zeitraums war sein Gebiet Bistum, Kurfürstentum, Großherzogtum. Ein geistlicher Fürst mit dem Krummstab und der Tiara reiht sich in fast endloser Linie an den anderen, und wir erblicken unter ihnen die verschiedensten Physiognomien, von der strengen, finsteren, ingrimmigen Konrads bis zu der milden, landesväterlichen eines Julius oder der geistvollen, epikureischen dessen, dem die früheren Residenzen nicht mehr genügten und der einen Palast baute, prachtvoll genug für Kaiser. Indessen erinnern wir uns der schönen und ränkevollen Herrin von Mainberg und ihres Spiels, das sie mit dem Bischof Konrad trieb. Boten auf Boten hatte dieser an den Gemahl gesandt, um ihn aufzufordern, dass er endlich seiner Lehnspflicht genüge und eine gehörige Mannschaft aufstelle zum Schutz des Landes gegen das Rebellenheer, welches sich seinen Grenzen näherte. Aber Graf Wilhelm war nicht gesonnen, solches zu tun. Vielmehr hielt er es aus verschiedenen Gründen mit dem Letzteren. Um aber den Bischof hinzuhalten, sandte er seine Gemahlin an den Hof und ließ sich mit Geldmangel entschuldigen, obgleich Frau Adelgundis von großer Pracht und fürstlicher Herrlichkeit umgeben war. Schon gärte es in der Stadt, von einzelnen Unruhestiftern waren die Köpfe erhitzt und die Zügel der Ordnung und des Gehorsams erschlafft oder zerrissen. Tobende Horden, von ausgelassenen Burschen angeführt, durchzogen die Straßen und plünderten die Domherrnhöfe und ihre Keller. Wein strömte aus geraubten Fässern in unersättliche Kehlen und vollendete den allgemeinen Rausch. Tun wir bei diesem Stand der Dinge einen Blick auf die Mainbrücke. Sie ist zum Lager geworden. Hans Bernetter, nur der lustige Link genannt, hat mit seinen Kumpanen soeben den Weinkeller des Domvikars Mord geleert und die dicken Tonnen auf die Brücke geschafft, wo sie in Reihen nebeneinander liegen, umdrängt von Tausenden aus der Hefe des Volkes, die gierig herbeistürzen, um sich an diesem Brunnen zu laben. Es ist Nacht, aber Wachfeuer und zahllose Fackeln erhellen die Brücke. Die steinerne Hand des heiligen Kilian auf der Balustrade selbst muss einen Feuerbrand halten. Unmittelbar unter den Mauern der bischöflichen Burg, die von ihrem leisten Felsen in dunkler Majestät herabschaut, ertönen die Lieder der Rebellen, der furchtbare Bauerngesang, vor dem schon so viele Schlösser in Staub zerfallen sind. Der Gesundheit der Feinde des Bischofs wird unter Trompetengeschmetter zugebrüllt. Ein Nachen mit mehreren Männern rudert auf dem Fluss daher und landet unter der Brücke. Es ist eine Deputation aus dem Mergentheimer Lager an die Stadt. Es ist Georg Metzner selbst, welcher kommt, um den Geist der Bürger zu erspähen. Er wird mit ausgelassenem, donnerndem Jubel empfangen. Und die Brücke ist jetzt das Rathaus. Er trifft hier alles, was er gesucht hat. Da schmettern Trompeten von der Burgseite her, Fackeln leuchten und ein Zug zu Ross bewegt sich langsam herbei. Er kommt von der Burg. Langsam nur kann er vorwärts schreiten durch das Gedränge und seine Pracht leuchtet in aller Augen. Auf einem weißen Zelter sitzt eine Dame, über deren Haupt stolze Federn in der Nachtluft wehen. Ihr Kleid von Purpur, mit Hermelin verbrämt, fließt fast bis zum Boden herab und umfängt prächtig ihre schlanke und erhabene Gestalt. In ihrer weißen, behandschuhten Rechten ruhen die Zügel des Rosses von goldbesticktem Samt. Ihr folgt eine lange Reihe berittener Pagen und Diener, und ein Herold oder Stallmeister reitet ihr voran. »Platz«, ruft dieser, verächtlich die Volkshaufen teilend, »Platz für meine gnädigste Fürstin und Frau. Seht ihr nicht, dass es die hochgeborene und erlauchte Gräfin von Henneberg ist, welche hier naht? Auseinander, Schlemmerpack! Sperrt die Straßen nicht, oder man wird euch mit Donnerbüchsen Mores leeren. Ist solches Treiben Zucht und Ordnung in bischöflicher Hauptstadt? Platz, Platz!« So ruft der Herold, der um mehrere Schritte voran ist. Die Gräfin aber hält ihren Zelter an, einen Augenblick schwankend, ob sie ihren Weg fortsetzen soll oder nicht. Doch schon zu weit auf der Brücke entschließt sie sich zu dem Ersteren, denn es harrt ihrer ein krankes Knäblein in ihrem Palast in der Stadt. Man beachtet sie anfangs nur wenig, aber das Rufen und Lärmen des Herolds, das Schimmern der Farben, Wappen, Federn und Seidenstoffe reißt die Aufmerksamkeit der schwelgenden Menge doch bald genug an sich. »Seht doch«, heißt es, »welche Pracht! Die Hennebergerin kommt vom Bischof herab, wo sie bankettiert haben.« »Ja, die haben gut bankettieren. Gott zum Gruß, Frau Gräfin, ist das Bündnis fertig gegen die Bauern?« Solche und ähnliche Reden fallen und werden immer lauter. Die Fürstin legt die rechte Hand über eine Rose von Diamanten, die an ihrem Busen funkelt, um sie zu verbergen. Da fasst plötzlich eine gewaltsame Faust in die Zügel ihres Rosses. Es ist Link selbst, der sich entgegenstellt, und eine Schar weintrunkener, kräftiger Burschen, zu allem fähig, drängen sich heran und umzingeln die Fürstin. Der Herold wendet sich, ihr zu Hilfe zu eilen. Er wird blitzschnell aus dem Sattel gerissen, zu Boden geworfen, unter die Füße getreten. Nicht besser geht es zwei anderen Dienern, welche dieselbe Bewegung machten. Die übrigen bleiben, von Schrecken gebannt, regungslos. Man will jenen über das Brückengeländer in den Strom werfen. Link allein verhindert es. Nun lädt dieser, der gar kein übelaussehender Bursche ist, die Fürstin mit glatten und zierlichen Worten ein, an dem Fest teilzunehmen, das hier gefeiert wird. Er nötigt sie, ihren Zelter zu verlassen, der einem herbeigerufenen Pagen übergeben wird, bietet ihr galant seinen Arm und leitet sie zu dem Ehrenplatz innerhalb der Rundung, welche der Ausbug der Brustwehr in der Mitte der Brücke bildet. Hier ist die Merkentheimer Deputation. Hier ist Georg Metzner gelagert, im brüderlichen Kreis von Hunderten. Der Weinbecher geht unter Freundschaftsbeteuerungen von Lippe zu Lippe. Man empfängt Wilhelm von Hennebergs Gemahlin mit lautem Geschrei. Der Becher wird ihr dargereicht zum Trunk. Sie tut leise zitternd Bescheid, indem sie seinen Rand an ihre purpurnen Lippen setzt. Aber es bleibt hierbei nicht. Drohungen und Verheißungen für das ein oder andere Verhalten des Grafen Wilhelm hinsichtlich der Bauern werden ihr mit 100 Stimmen zugleich zugeschrien. Die Gemüter erhitzen sich immer mehr und das schöne Weib, sonst mutig, fängt unter dieser Rotte an zu zagen und sieht sich vergeblich nach einer Hilfe um. Immer enger wird der Kreis um sie, immer dichter der Haufe derer, die sie umringen, immer näher wagen sich kühne Fäuste, als plötzlich ein Arm ihren Nacken umfasst. Link, der Unverschämte, ist frech genug, sie an sich zu ziehen und drängt sein glühendes Antlitz dem ihrigen entgegen, um es zu küssen. Ein erstickter Hilferuf ertönt und in demselben Augenblick wird der Haufen geteilt und seine Massen werden auseinandergeschleudert. Ein Schwertstreich, wie vom Himmel fallend, trifft Links Haupt, der halb besinnungslos und brüllend zu den Füßen der Fürstin taumelt. Die verdutzte Menge weiß nicht, wie ihr geschieht. Rosse, Reiter sind auf der Brücke, Helme glänzen, Kürasse und blanke Schwerter leuchten, bunte Federbüsche flattern in der Luft. In einer Minute ist Gräfin Adelgunde befreit und in der nächsten befindet sie sich wieder auf ihrem Zelter, von unbekannten Armen hinaufgehoben.